Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Ich begrüße euch zu einer weiteren Buchbesprechung. Obwohl Samantha Schweblins »Sieben leere Häuser« erst 2018 bei Suhrkamp erschienen ist, ist es bereits ein moderner Klassiker gegenwärtiger Fantastik. Im Grunde ist die ganze fantastische Literatur geprägt von der kurzen Form. Hier sind die eigentlichen Meisterwerke zu finden. Viele Literaturkritiker weltweit sind davon überzeugt, dass Samantha Schweblin zu diesen Meistern gehört. Man hat die Autorin bereits in eine Reihe mit Borges und Cortázar gestellt, hat David Lynch bemüht und, fast schon konsequent, Kafka. Sicher, diese ganzen Aussagen werden vom Feuilleton getroffen und entsprechen selten der Realität. Man möchte den Verlagen in erster Linie Futter für ihren Umschlagtext liefern, aber auf ein paar dieser kanonischen Meister hat Schweblin als Einfluss selbst hingewiesen. Meiner Ansicht nach wäre es dennoch besser gewesen, Schweblins eigenen Ton herauszustellen. Ihre Eigenheit, ihr Können, tatsächlich ihre Meisterschaft. Ihren Charakteren passieren Dinge, gegen die sie nichts tun können. Sie verstehen nicht, was um sie herum vor sich geht oder wie sie aus dieser Situation herauskommen, in der sie sich befinden. Denn es gelingt ihnen fast nie. Schweblin zeigt in der Tat einen gewissen Pessimismus auf, was unsere Fähigkeit betrifft, unser eigenes Leben zu kontrollieren. Vielleicht ist das gemeint. Das und die präzise und klare Struktur ihrer Texte, die völlig ohne Verzierung daherkommen. Was Schweblin wirklich tut, ist, das Seltsame und Unheimliche an menschlichen Beziehungen herauszuarbeiten. Hören wir uns an, was die Autorin selbst darüber zu sagen hat. Ich denke, eine Geschichte beginnt immer mit etwas wirklich Ungewöhnlichem. Normalität ist eine große Lüge, eine der schmerzhaftesten Lügen, mit denen wir konfrontiert werden. Wir versuchen Tag für Tag normal zu sein, aber Normalität ist eine Illusion. Es gibt eine Kluft zwischen zwei Menschen, aber niemanden, der diesen Raum einnimmt. Er ist leer. Wenn man eine Beziehung zu den Menschen um sich herum aufnimmt, dann entsteht diese Verbindung nicht aufgrund der guten Momente. Man baut diese Verbindung über Trauer und Vergebung auf, über die Akzeptanz, dass der andere wirklich anders ist als man selbst. Die Idee der Normalität trennt uns. Soweit Samantha Schweblin im Penn Transmissions Magazine. In den Geschichten ihres dritten Buches gibt es hinter der angespannten und leicht melancholischen Atmosphäre, den Figuren, die durch Räume wandern, in Vororten, Städten, Hintergärten von Häusern, Wohnungen, U-Bahnen, Krankenhäusern, Aufzügen, ein größeres Narrativ, das langsam konfiguriert, was einst als Kosmovision bezeichnet wurde und was wir heute etwas zurückhaltender als Ahnung oder Impuls identifizieren können. In Schweblins Geschichten kann alles passieren. Samantha Schweblin hat eine klassische Vorstellung des Geschichtenerzählens. Sie hat in mehreren Interviews gesagt, dass sie bei ihrem Ausgangspunkt an Intensität oder gar Angst und Unerbittlichkeit denkt. Es gäbe eine Art Zaubertrick in der Gattung der Kurzgeschichte. Diese Vorstellung korrespondiert nicht nur mit den kanonischen Traditionen der Meister des fantastischen Genres, sondern auch mit der Theorie über die literarische Form, die Edgar Allan Poe mit seinem Urteil über den Effekt der Kurzgeschichte mit fast mathematischer Präzision aufgezeigt hat. Schweblin hat auf ihre Einflüsse hingewiesen. Franz Kafka, Ray Bradbury, Julio Cortázar. Sie nimmt den narrativen Ton Kafkas, der mit völliger Natürlichkeit etwas erzählt, das schmutzig, schrecklich oder einfach nur traurig sein mag. Sie bewundert den unbändigen Optimismus Bradburys und wie Cortázar betont sie die unaufhörliche Suche nach neuen Wegen des Erzählens. Das krönende Beispiel für diese Einstellung zur Kurzgeschichte in dieser Sammlung ist »Ein Mann ohne Glück«. Die Erzählung wurde 2012 mit dem Juan Rulfo-Preis ausgezeichnet und ist ein kristallklares Modell seiner Art. In ihr findet man Spannung und Geheimnis, spielerischen Geist und strukturelle Strenge. Wahrhaftigkeit, Seltsamkeit und ein vollendetes Ende. Mit einem kleinen Mädchen, das ein Stück Papier schluckt, auf das ihr mysteriöser Begleiter seinen geheimen Namen geschrieben hat, den sie schweigend wiederholt, damit sie ihn nie vergessen würde. In dieser Geschichte dieses kleinen Mädchens und eines Mannes, die sich zufällig in einem Wartezimmer eines Krankenhauses treffen und er ihr am Ende ein neues Paar Unterhosen kauft, weil sie Geburtstag hat, und aus vielerlei anderen Gründen steckt all das, was Schweblin als Schriftstellerin interessiert. Missverständnisse, unterschiedlich einsame Menschen, die sich in ihrer Entfremdung begegnen, Familiengeschichten und Hysterien, kleine Übertretungen, etwas exzentrische Charaktere, die Liebe zum Detail in Bezug auf die schwarzen Unterhosen, die sie stehlen. Die Geschichte ist in ihrer Zirkularität fast zu perfekt und wurde in die Originalfassung des Buches nicht aufgenommen, weil es keine Geschichte mit einem Haus ist. Allerdings wurde Schweblin gebeten, sie aufzunehmen, weil sie damit zwei Preise gewonnen hatte. Die zweite Geschichte des Bandes, Meine Eltern und meine Kinder, behandelt ein ziemlich merkwürdiges Ereignis. Erzähler und Protagonist ist hier Javier, der die Ereignisse so wiedergibt, als ob er sie selbst nicht ganz verstanden hätte. Diese Perspektive bringt die Dichotomie zwischen Kindern und Erwachsenen zur Geltung. Javiers Eltern, etwas senil, haben sich ausgezogen und springen wie spielerische Kinder nackt im Garten umher. Seine Ex-Frau Marga stellt ihm Charlie, ihren neuen Freund, vor. Die Spannung wächst und etwas passiert. Die Kinder verschwinden. Das Trio sucht nach Kindern und Großeltern. Marga verliert die Kontrolle und greift Javier an. Charlie trennt sie voneinander und wir Leser wissen, dass wir eigentlich vom Haupträtsel abgelenkt werden. Ist das ein Spiel oder ein schrecklicher Unfall? Die Polizei kommt und während sie mit dem Auto nach den vermissten Personen entlang der Straße suchen, entdeckt Javier die Wahrheit. Auch die dritte Geschichte, es passiert immer wieder in diesem Haus, ist von seltsamen Ritualen geprägt. Die Erzählerin spürt das Klopfen an der Tür wie Hammerschläge gegen ihren Kopf. Die Zutaten sind das Paar nebenan, ein totes Kind, eher traurig und resigniert. Sie, scheinbar gewalttätig, wirft die Kleider ihres toten Sohnes immer wieder in den Garten der Erzählerin, die sich fragt, ob nun der Mann oder die Frau hinter dieser Tat steckt. Das andere Paar besteht aus der Erzählerin und ihrem Sohn, dem Vernünftigen, der sagt, die sind komplett durchgeknallt, der damit droht, die Kleider zu verbrennen, wenn sie das nächste Mal in den Garten geworfen werden. In diesem Buch ist Gewalt immer als vager Schimmer präsent, eine Finte, die manchmal zu einer tieferen Verbindung führt. In Die Höhlenatmung ist die Protagonistin wieder Teil eines älteren Paares. Hier finden wir alle Zutaten von Schweblins literarischem System. Geister, ein toter Junge, der kranken Lola erscheint, ersetzt metaphorisch ihren eigenen Sohn, tot wie in Es passiert immer wieder in diesem Haus. Räume, die andere Dimensionen zu enthalten scheinen, das Haus nebenan, in das die ärmlichen neuen Nachbarn ziehen, in dem sich der Nachbarsjunge immer mit ihrem Mann traf, der Graben, in dem sie den toten Körper des Jungen finden und so weiter. Rätselhafte und bedeutsame Details, das Kakaopulver, das zur Besessenheit Lolas wird, ihre kontinuierliche Zusammenstellung von Kisten, Lolas Aufzeichnungen wie »Sich auf den Tod konzentrieren«, »Die Frau von nebenan ist gefährlich«, »Wenn du dich nicht erinnerst, warte«, warte ab. Wir sehen alles durch die Augen der alten Frau, die ihr Unwohlsein hinauszieht, damit sich ihr Mann schuldig fühlt, bis er vor ihr stirbt. Er hatte sie mit dem Haus und den Kisten allein gelassen. Er war für immer gegangen, nach allem, was sie für ihn getan hatte. Hier liegt das Herz der Geschichte, getragen von ihrer höhlenartigen Atmung. Die Geschichten aus diesem und anderen Büchern Schweblins scheinen oft Albträume im Text zu materialisieren. Das ist auch der Fall in der abschließenden Geschichte, Weggehen. Fast wie ein Kurzfilm erzählt, sehen wir in der ersten Einstellung ein Paar mit der weiblichen Erzählerin, die ihre Wohnung mit nassen Haaren und Pantoffeln verlässt. »Ich habe keine Schlüssel«, sage ich zu mir, »und ich bin mir nicht sicher, ob mich das beunruhigt. Ich bin nackt unter dem Bademantel.« Jeder, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt, weiß, dass der Aufzug ein unvermeidlicher Treffpunkt ist. Die Frau trifft dort einen Mann, der ein Teil des Gebäudes zu sein scheint. Jemanden, der dort etwas tut. Was folgt, ist eine Komplizenschaft, die durch den rätselhaften Satz des Mannes »Meine Frau wird mich umbringen« und einer Reise im Auto in Buenos Aires auf der Calle Corrientes mit langsamer Geschwindigkeit gekennzeichnet ist. Wie in den Fällen von »Es geschieht immer wieder in diesem Haus« und »Ein Mann ohne Glück« wird die Verbindung zwischen zwei seltsamen, aber nicht voneinander entfremdeten Wesen in konspirativen Dialogen subtil umrissen, um sich dann aufzulösen. Es ist kein Zufall, nichts ist es jemals bei Schweblin, dass der Mann behauptet, ein Eskapist in einer Geschichte zu sein, deren Protagonistin das Ziel, das sie selbst verfolgt, nicht erreicht. Die erste Geschichte des Bandes, »Nichts von all dem«, beginnt gleich bedeutungsvoll. »Wir haben uns verfahren«, sagt meine Mutter. Dieser Verlust ist wörtlich und metaphorisch zu verstehen, denn die richtungslose Mutter gehört keinem Ort an und zieht deshalb ihre Tochter in die Invasion fremder Räume hinein, das Leitmotiv des Bandes. Zuerst im Auto, in dem sie einen doppelten Halbkreis aus Schlamm zeichnet und dann außerhalb davon zu Fuß in jene teuren Häuser eindringt, die nicht wie ihre sind, die von Bäumen umgeben sind, die weißen Marmor und luxuriöse Räume haben. wie in Die Höhlenatmung, ist der Unterschied in der sozialen Schicht spürbar. Wo bekommt man all diese Dinge her? Es macht mich so traurig, dass ich sterben möchte. Aber in diesem Fall ist der Kontrast mit dem Humor, der Verwechslung und des Absurden überzogen. Gekrönt durch das Bild der Mutter, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Teppich des fremden Hauptschlafzimmers liegt. Die Tochtererzählerin, ihre verärgerte Komplizin, tritt an die Stelle des verantwortlichen und vernünftigen Erwachsenen. »Was zum Teufel machen wir in den Häusern anderer Leute?«, fragt sie. Und dann ein wenig später, »Was zum Teufel hast du in diesen Häusern verloren?« Das Ende erinnert in seiner Konfrontation an das von »Die Höhlenatmung«. Aber was in Erinnerung bleibt, ist das Bild der Mutter, die die Zuckerdose, die sie gestohlen hat, im Garten ihres eigenen Hauses begräbt. 40 Quadratzentimeter wiederum inszeniert ein komplexes Schema von kleinen Geschichten, die sich kaum miteinander verbinden. Die Geschichte der Schwiegermutter der Protagonistin, Marianos Frau und den Verkauf ihres Eherings, die Geschichte der Abreise nach Spanien und der Rückkehr des Jüngsten nach Buenos Aires, die Geschichte der Beziehung zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, die Geschichte der Begegnung mit dem mysteriösen Bettler in der U-Bahn-Station und die Geschichte der Aspirinpackung. Die Geschichte ist eine Reise und ein Abenteuer von jemandem, der, wie alle Charaktere des Buches, verloren ist und sich an etwas klammert. In diesem Fall, wie Lola, an eine Reihe von Kisten, die eine bereits veraltete Identität enthalten. Die Offenbarung kommt nicht durch die Anekdote, sondern durch Nachdenken. Die Schwiegermutter erklärt, dass sie, nachdem sie ihren Ring verkauft hat, an einer Bushaltestelle auf einer Bank saß und nichts tat. Sie verstand, dass sie auf 40 Quadratzentimetern saß und dass das der einzige Raum war, den ihr Körper auf dieser Welt einnahm. Und so kann die Protagonistin auf der Karte, die sie dem Bettler zeigt, ihre eigene Adresse nicht finden. Auf den ersten Blick sind die Häuser dieses Buches nicht leer. Vielmehr sind sie voller Objekte. Die Leere von 7 leere Häuser ist eine andere. Das langsam und unvermeidlich zusammenbrechende Haus ist die innere Wohnstätte. Es ist die Welt der Erwachsenen, die uns konditioniert und antreibt. Und angesichts dieser Welt leisten wir eine Art Widerstand, um nicht in resignierte Häuslichkeit zu verfallen. Zwar ist das Samantha Schweblins am wenigsten fantastisches Buch, aber wir müssen Wege finden, um aus den einfachen und platten Kategorien zu entkommen. Anders können wir ihr Werk nicht beschreiben. Wichtiger ist es, von einer eigenen Syntax zu sprechen, die von der Wirkung des Exils und vielleicht einem gewissen Wunder vor der Existenz besessen ist. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl.